Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der dritten Folge Neugierig im Museum. Diese Folge ist etwas anders als sonst, denn wir haben Besuch von einem sehr bekannten Gastsprecher. Er wird heute mit zwei Museumsvolontären über Kriminalität in Kunst und Geschichte reden. Und deshalb gebe ich das Mikrofon jetzt ab und mich hört ihr in zwei Wochen wieder.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neugierig im Museum. Ihnen geht's hoffentlich so wie mir, dass Sie nämlich neugierig im Museum sind.
Also wir beide sind auf jeden Fall neugierig im Museum. Das sind heute Marius Wittke und ich, Ilka Mestemacher. Und unseren Gast habt ihr vielleicht schon erkannt an der Stimme, wenn ihr fleißige Tatort-Zuschauer seid. Denn wir dürfen heute Herrn Udo Wachtfalte begrüßen.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch sehr. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie jahrelange Erfahrung damit haben, fiktive Tatorte zu besuchen und zu ermitteln. Und wir stehen heute vor einem gemalten Tatort.
Ja.
Dieser gemalte Tatort, der hängt im Bayerischen Nationalmuseum in München in der Ausstellung Kunst und Kapitalverbrechen. Da waren wir mit unserem Podcast schon in der ersten Folge, denn die ist sehr lohnenswert und bietet sich für unser Thema natürlich an. Herr Wachtfalte war auch schon mal im Bayerischen Nationalmuseum. Er hat das vorhin schon kurz erzählt. Einmal für einen Tatort, der in der Bibliothek des Museums gedreht wurde.
Richtig, an den ich mich peinlicherweise jetzt gar nicht so genau erinnert habe. Danke, dass Sie mir da auf die Sprünge geholfen haben. Das andere war für diese Serie, diese Geschichtsdokumentationsreihe, das Bayerische Jahrtausend. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches Jahrhundert in dem Jahrtausend wir hier beleuchtet haben.
Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Bild.
Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Marius, ihr kennt mich vielleicht aus der letzten Folge. Und wir schauen uns heute mit Udo Wachtfalte zwei Bildtafeln an, die zusammengehören. Die beiden Tafeln stammen von Wolfgang Katzheimer dem Älteren und seiner Werkstatt und stammen vom Flügelretabel der St. Johanneskirche in Schlüsselfeld und sind ungefähr 1480 entstanden. Wir haben verschiedene Erzählstränge in diesen beiden Gemälden dargestellt und versuchen, einen Tatort rückwärts zu rekonstruieren. Zur Stilistik dieser Tafeln ist vielleicht zu sagen, dass wir hier im Übergang vom Mittelalter an die frühe Neuzeit sind. Es gibt noch keine in sich schlüssige Perspektive. Es gibt Kostüme aus der frühen Neuzeit. Wir haben verschachtelte Darstellungen, wo die Gebäudezugehörigkeit nicht so ganz klar ist und das Ganze ist noch ein bisschen mittelalterlich verortet. Vielleicht als kleinen Spoiler vorab, damit ihr wisst, worum es geht. Wir erzählen heute eine Geschichte, wo es um einen Dreifachmord geht. Mehr wird noch nicht verraten. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor und versuchen herauszubekommen, wer Täter und Opfer sind und was das Motiv gewesen ist. Wir betreten quasi den Tatort und wir sehen die Opfer und wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass Sie an den Tatort gerufen werden. Gut. Und müssen jetzt Ermittlungen aufnehmen. Was ist passiert? Was können Sie nur anhand dieser drei Opfer
ausmachen? Fangen wir mal bei den Opfern an, die sich bei dem Bild auch links unten in der linken unteren Bildecke befinden. Da fällt mir zuerst auf, natürlich die blasse Gesichtsfarbe, denn sie sind ja auch schon tot. Beim einen ist eine Stichwunde am Hals zu erkennen. Jedenfalls das Blut, wie die anderen beiden zu Tode gekommen sind. Das kann ich jetzt auf den ersten Blick ohne Hilfe meines Gerichtsmediziners nicht sagen. Aber sie sind offensichtlich tot. Dafür sprechen die geschlossenen Augen und die fahle Gesichtsfarbe. Es handelt sich bei den dreien wohl um einen Anführer und zwei Gefährten, denn der hat eine prächtigere Kappe, die mich an, der ich nicht Katholik bin, an eine Kardinalsmütze oder sowas erinnert. Wie heißen die Dinger nochmal? Helfen Sie
das
mir.
Das ist eine Mitra.
Eine Mitra.
Kopfbedeckung eines Bischofs.
Richtig, Bischofs, sowas muss.
Ich würde vielleicht als Gerichtsmedizinerin einspringen.
Gut.
Genau, die Stichwunde im Hals bei dem rechten Toten haben Sie schon gesehen.
Ja.
Der Herr in der Mitte mit der Mitra.
Ja.
Dem wurde der Hals durchtrennt.
Ah, doch, da sehe ich jetzt. Sehen Sie, es hilft doch. etwas genauer noch hinzuschauen. Das ist, da sieht man, dass der Hals durchtrennt ist. Der linke, bei dem weiß man es wirklich nicht, bei dem
bei
unteren.
Bei dem sieht man es hier im Scheitel, allerdings etwas dunkel.
Sehr gut, man sollte immer seine Gerichtsmediziner dabei haben. Ich wollte jetzt ein bisschen auf die Wahrhaftigkeit des Zeugenberichts kommen, denn ich sehe, dass die drei Toten, so tot wie sie sind, schon einen Heiligenschein haben. Das ist natürlich interessant und wirft Fragen auf über die Zuverlässigkeit des Berichterstatters. Der hatte schon eine Perspektive, die wohl nicht getränkt ist vom unmittelbaren Erleben, sondern vom nachhineinigen Wissen.
Das stimmt. Der Maler hat einige Jahrhunderte gelebt, nachdem diese Geschichte ja passiert ist.
Insofern muss ich jetzt als Kriminaler sagen, naja, welche Interessen könnte der Berichterstatter hier gehabt haben? Ist er ein zuverlässiger Zeuge oder ist er einer, der in einer Tradition steht? Wahrscheinlich Zweiteres. Und insofern könnte ich sagen, naja, man muss dem Mann nicht glauben. Aber gut, bleiben wir mal im Bild. Es ist offensichtlich schon länger her, denn wie Sie ja schon gesagt haben, es handelt sich um eine frühneuzeitliche Darstellung. Gesellschaft, wie ich da sehe, auf dem Rest des Bildes deutet auch darauf hin. Das heißt, die Sache ist verjährt und ich bin fertig. Ich muss mich nicht um alles kümmern. Aber hobbymäßig ist bei mir natürlich das Interesse erwacht. Also, es gibt jemanden, der eine andere, wohl wichtige Person, erkennend an dem wohl kostbaren Gewand, hinweist auf die drei Toten. Das ist die Figur, die am allerhellsten gemalt ist. Es ist ein junger Mann und der hat so ein weißes Gewand an, so als würde damit vielleicht eine Art von Unschuld oder Wahrberichterstattung verbunden sein. Wer der Herr ist, dem das berichtet wird, kann ich mangels kunsthistorischem Wissen nicht sagen. Aber er schaut sehr betrübt, hat eine Tonsur. Es muss wohl auch jemand sein, der im kirchlichen Zusammenhang.
Genau, das ist ein Herr namens Atalongus, der an das Grab der drei, wie Sie schon festgestellt haben, Heiligen kommt. Das ist aber jetzt ein Erzählstrang, der eigentlich erst später stattfindet. Ganz charakteristisch für Bilder aus dieser Zeit, sogenannte Simultandarstellungen, wo eben verschiedene Momente nebeneinander dargestellt werden. Aha. Aber gleichzeitig hat diese Figur, das haben Sie auch gemerkt, dieser Junge, also der etwas Kleinere im hellen Gewand, die Funktion, dass er den Blick auf sich zieht und uns Betrachter hinlenkt durch seinen Zeigegestus auf die drei Toten.
Und wer ist der junge Mann?
Der junge Mann hat den Namen Bernhard und ist mit dem Atalongus verknüpft. Und Bernhard erzählt Atalongus, da sind die drei Heiligen gefunden worden und an ihrem Grab ereignen sich Wunder. Atalongus glaubt das Ganze überhaupt nicht und erblindet daraufhin.
Ah, der Ungläubige erblindet.
Genau, der Ungläubige erblindet.
Mhm. Als Strafe gleich, weil er der Überlieferung nicht glaubt oder so.
Ja, aha, genau. Verstehe. Und der junge Bernhard, ja, vielleicht kann man das tatsächlich auch so sagen, ganz unschuldig glaubt das, führt Atalongus dahin. Atalongus entschuldigt sich für seine Ungläubigkeit und erlangt das Augenlicht zurück.
Das sehe ich jetzt allerdings nicht in dem Bild. Ist das der Moment, bevor er erblindet oder nachdem er wieder, das weiß man auch nicht.
Das weiß man nicht so richtig. Ich finde, er schaut so ein bisschen müde rein, als ob er die Augen gerade wieder aufgemacht hat. Mhm. Aber so ganz eindeutig ist das nicht.
Das ist interessant, das, was Sie mir da berichten, dass verschiedene Zeitebenen da in einem Bild zusammengefasst sind. Denn ich wollte jetzt schon ganz klassisch fragen, ist der Tatort gleich der Fundort? Nun haben Sie von dem Begräbnisort auch noch gesprochen, was also ein drittes in dieser Reihung wäre. Hochinteressant, dass das hier alles zusammengezogen wird. Also das ist der...
Das ist der Fundort.
Ach, das ist der Fundort. Haben Sie nicht gerade vom Grab gesprochen?
Ja.
Frau Mestemar, ich muss Sie
das
auch
stimmt.
prüfen,
ja,
was
das
für eine
stimmt.
glaubhafte Zeugin Sie sind.
Tatsächlich, Sie haben uns ja noch gar nicht beschrieben, an was für einem Ort wir hier überhaupt sind und dass diese drei Herren hier noch von Erde bedeckt sind.
Sie sind von Erde bedeckt, richtig, und Sie sind in einem Stall oder neben einem Stall, man kann das nicht so richtig sehen, da sind auch noch zwei Pferde zu sehen, also in derselben Raumabteilung, in der das Grab oder jedenfalls der Fundort, jedenfalls die Leichen sich befinden, befinden sich auch noch zwei Tiere. Das wiederum ist das Untergeschoss eines Platzes, wie ich ihn von der Wiesn her kenne, die oberen Ränge am Oktoberfest, die sehen so aus. Also da oben ist eine Tischgesellschaft. Ich sehe zwar nicht, dass sie was essen oder trinken, aber sie sitzen da an oder lehnen an der Balustrade, betrachten das Geschehen, diskutieren das Geschehen. Wir sind also in einem Haus, es ist kein offenes Gebäude.
Genau, Sie haben ja jetzt schon sehr schön den Fundort, nennen wir es so, beschrieben. Meine Frage vielleicht noch, wie würden Sie weitergehen? Wir kennen aus dem Tatort immer diese Zeugenbefragung.
Richtig.
Und da hatten Sie jetzt natürlich schon den Blick nach oben emporgehoben. Wo sind die Nächsten? Wir haben kein Absperrband, aber wir haben so eine Balustrade und da gibt es natürlich überall ein Gefolge und das könnte man jetzt natürlich befragen.
Das könnte man befragen, allerdings finde ich es ganz interessant auf dem Bild zu sehen, dass buchstäblich jeder woanders hinschaut, denn auf den Tatort. Also die unterhalten sich untereinander oder weisen sogar mit Fingergesten nochmal auf andere Personen im Raum. Vielleicht spekulieren sie, wer es getan haben könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Also es kann nicht der Moment unmittelbar nach dem Auffinden sein, der da dargestellt wird, sonst wäre man noch gebannt mit dem Blick auf die blutige Szene unten. Es ist schon ein Moment der Reflexion, würde ich sagen, oder des Spekulierens über den Täter.
Ganz genau. Es gibt hier zwei...
Haben Sie mir jetzt gute Noten gegeben? Ist ja wohl unerhört.
Ja, wir sind natürlich auf einer Metaebene. Wir wissen ja schon, was das Ergebnis sein soll.
Nein, spornen Sie mich weiter.
Aber wir wollten die Diskussion genau dorthin lenken, ja. Denn wir brauchen jetzt Zeugnisse und wir haben eben diese zwei Gruppen und Sie haben genau erkannt, dass da schon Beobachtungen unter diesen Zeugen sind.
Ja.
Es gibt eine Augenzeugin, aber sie offenbart sich erst am Ende ihres Lebens, dass sie davon Zeugin geworden ist. Aha. Die steht uns nicht zur Verfügung.
Diese Zeugin Burgunder, die jetzt im Bild nicht zu sehen ist, wo ich dann auch immer ein bisschen denke, schade, die gute Frau kommt nicht drin vor, nur die Abgründige. Aber Burgunder hat eben beobachtet, dass diese drei Herren vergraben und von einem Pferdestall bedeckt wurden und kurz vor dem Tod beichtet sie das und daraufhin werden dann die drei Heiligen eben
ja gut, wir entdecken
aufgefunden. Genau.
Aha. Wir haben nur, ich sage jetzt mal, das Hofvolk hier.
Ja.
Und die beobachten etwas ganz anderes, was ja. Nämlich oben auf der rechten Bildhälfte.
Darauf wäre ich natürlich noch gekommen, denn das ist ja fast die spannendste, weil aktuellste Szene. Da also die Gruppe, die wir gerade beschrieben haben, lenkt den Blick und die deutenden Gesten, jedenfalls teilweise, auf eine Szene, die sich 3-4 Treppenstufen unterhalb des gerade geschilderten abspielt. Und da ist jemand mit einem, für meine heutigen Begriffe, man darf da natürlich nicht zu unhistorisch sein, jemand mit einem anderen Gewand, mit einem, heute würde man vielleicht sagen, vielleicht hat er einen Migrationshintergrund. Mich erinnert das an ein türkisches Gewand, aber ja. Da muss man vorsichtig sein mit dem Spekulieren, der sich selbst irgendetwas Metallenes in die Brust stößt. Das wird beobachtet. Einmal von einem, der in unmittelbarer Nähe steht, der keine linke Hand mehr hat und so wie es dargestellt ist, auch gerade dabei ist, sich die linke abzubeißen oder jedenfalls den Mund zuzuführen.
Ganz genau.
Das ist eine blutige Geschichte. Und am Boden liegt auch schon einer, der gerade nicht mehr so richtig lebt, schätze ich mal.
Auch richtig, ja.
Ja. Er hat die Augen zwar noch geöffnet, aber da war wahrscheinlich der Gerichtsmediziner noch nicht da und hat die Augen so geschlossen oder der Arzt, wie man das oft sieht. Das ist interessant. Beobachtet wird dieser also nicht nur von der gerade beschriebenen Gruppe, sondern noch einer anderen Gruppe. Da ist eine hochherrschaftliche Person in der Mitte, die dem Geschehen zuschaut. Ich sage deshalb hochherrschaftlich, weil er mit einem goldenen Gewand bekleidet ist. Und da könnten Sie mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Es ist alles richtig beobachtet. Wir könnten es noch klarer machen. Zum Beispiel der sich selbst Verschlingende hat eine Schürze an und gehört zum Hofgefolge. Das ist der Koch. Der andere, der sich das metallene Werkzeug in die Brust steckt, das ist ein Messer. Das ist ein sogenannter Kastellan. Man erkennt es an dem Schlüsselbund, das er vor seiner Hüfte trägt.
Ja.
Und Beobachter der ganzen Szene in seinem herrschaftlichen Gewand, das ist der Herzog, in dessen Räumlichkeiten sich die gesamte Geschichte abspielt.
Ja. Herzog Wir haben es hier Gosbert. Also, Herzog Gosbert. Mhm. Wir haben es hier also mit eigentlich zwei toten Tötungsszenarien zu tun. Die einen sind schon tot und wurden entdeckt, bei den anderen ist eine Aktualität gegeben. Also, dass Skorpione sich selber töten können, das weiß ich, aber ob man sich selber die Hand abbeißen kann? Gerichtsmedizinerin Mestemacher, was sagen Sie?
Also ich habe vorhin zu Marius gesagt, dass bestimmt während der Aufnahme mein Magen krummelt. Und er meinte, ich könnte ja dann meine Hand essen, aber ich glaube, ich könnte es nicht.
Sie könnten es nicht?
Okay. Da muss man vielleicht schon sehr verzweifelt sein, vielleicht auch von Dämonen besessen.
Vielleicht ist es auch, ja, oder so ein Bild, dass man ja manchmal sagt, man wird von Gram zerfressen. Und da Gram ja in einem selber liegt, zerfrisst man sich selbst ob eines Geschehens. Vielleicht ist das gemeint.
Ja, und gut. Das Ganze hat natürlich auch eine sehr sarkastische Note, weil es ausgerechnet der Koch ist,
ach ja, okay,
der sich selbst zerfleischt.
Genau, das ist dann die Folge, die sich daraus ergibt. Und wir haben noch ein Detail ganz oben rechts.
Ja, ja, da wäre ich noch drauf gekommen.
Genau, das wird auch noch beobachtet. Was haben wir da?
Da hängt in einem Geschlinge eine rotgewandete Dame. Das leider blendet jetzt so. Ich müsste da mir einen besseren Standpunkt verschaffen. Was könnte es mit der aus... Oh, sehe ich da ein geflügeltes Getier, das sich
Korrekt.
Um sich herumrankt? Ah, ja. Gut, also da irgendein Drache oder ein böser Dämon oder sowas hat sich ihrer bemächtigt, bringt sie auf jeden Fall zum Sturz. Das weiß man jetzt nicht, also ich jedenfalls nicht, Sie wahrscheinlich schon, ob es sich da um einen außerirdischen Gerechtigkeitsboten handelt.
Ganz der, genau, das
ah, ehrlich?
Ist die Sache.
Das ist
die Dame wird von, Sie haben es gesagt, von Dämonen davongeführt.
Ah, davongeführt, aha. Dann nehme ich mal an, bei dem Wissen, das mir bis jetzt zur Verfügung steht, dass das schon in Ordnung so ist, von dem Maler so gesehen wird, als wäre das in Ordnung. Die hat irgendwelche Schuld auf sich geladen, möglicherweise.
Ganz genau. Also das ist ein bis heute universeller Code. Die Entführung durch Dämonen ist die Bestrafung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür oder warum?
Naja, also wenn man innerhalb der Welt des Bildes bleibt, dann muss sie was mit dem Tod der drei zuerst Besprochenen zu tun haben. Denn der Tod dieser beiden, der drei anderen Herren, die passiert ja gerade noch. Also da wäre das Strafkommando schon sehr, sehr schnell gegangen. Das hat wohl mit dem Tod der Heiligen zu tun.
Ganz genau.
Aha.
Im Gut. Film, im Tatort-Film, ja. Wird jetzt wahrscheinlich eine Rückblende kommen,
ja.
Weil der Zuschauer kann mehr nicht daraus schließen. Und unsere Rückblende ist der Wechsel auf die zweite dazugehörige Bildtafel.
Mhm.
Bild Nummer 2. Das linke Bild, das eigentlich dem rechten zeitlich vorangeht. Klassische Leserichtung von links nach rechts. Und hier sind jetzt die
vorher. War das auch so gehangen oder ist das jetzt nur bei Ihnen so, diese Links-Rechts-Ordnung?
Ja, ich denke, dass das auch so hing oder möglicherweise untereinander. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, weil das nämlich nur zwei Bilder sind von ganz vielen, die ein ganz großes, mehrteiliges Altarbild ergeben haben.
Also die ist nun, was jedenfalls den Tod der drei Heiligen betrifft, sehr viel schlechterischer und aktueller. Also der Hauptmann ist schon tot. Die beiden anderen sind gerade im Begriff, getötet zu werden. Und zwar von finsteren Gesellen.
Die wir schon kennen.
Ah, das sind sie. Das eine ist der Kastellan. Der trägt ja noch die Kleidung, die er bei der Ausübung der Tat hat. Also es wäre ein leichtes für uns, Frau Mestemacher, den zu überführen. Das, ja. So wie hier gemetzgert wurde, muss das Blut noch dran sein. Gut, das sind die drei Gesellen, die wir im ersten Bild auch haben.
Genau,
und die sind hier gerade bei der Ausführung der Tat. Der eine hat ein wirklich zur Fratze verzerrtes, also man würde sagen, ungut verzerrtes Gesicht. Das ist der Kastellan. Das hat so fast was Comichaftes. Jedenfalls
ein richtiger Unsympath.
Richtiger Unsympath mit etwas verschrobenen Gesichtszügen. bei den anderen beiden auch, da ist es nicht ganz so sinister wie bei dem. Ich kann das hier leider nicht ganz deuten. Was bedeutet das hier? Hier ist irgendwie was abgetrennt, also schon so eine Mitra mit noch drinsteckender Hirnhälfte oder was ist das?
Ja, das ist, da musste ich auch immer überlegen. Das ist, genau, das ist quasi seine Brust hier und das ist der Hals. Und ganz unten rechts in der Ecke,
da ist der Kopf. Ach, der Kopf ist schon abgetrennt. Den hat man dann auf dem rechten Bild wieder so ein bisschen dran genäht. Oder jedenfalls so hingelegt, dass die Position stimmt.
Und als in meiner Rolle als Gerichtsmedizinerin
ja,
muss ich natürlich auf diesen Blutstrom hinweisen, der aus dem ja. Hals sprudelt.
Habe ich das nicht schon gesagt? Also es ist wirklich sehr aktuell, es sprudelt noch. Besudelt wird auch ein Schriftstück, das der noch in der Hand hat. Wahrscheinlich würde man annehmen, es handelt sich um eine Bibel, die er noch da gelesen hat.
Bibel oder ein Gebetsbuch, der Finger steckt noch zwischen den Seiten.
Ein heiliger Mann, wir können leider nicht erkennen, welche Seite das ist und was er gerade gelesen hat, als er umgebracht wurde.
Aber er ist mitten im Gebet geköpft worden.
Die Heb- und Stichwaffen sind in zwei Fällen sehr breitklingig. Also ein richtiges Hackebeil und in einem Fall ist es ein spitzes, was ist es, ein Dolch oder ein Langdolch? Oder
ein kurzes Schwert vielleicht.
Gut. Ja, wir haben natürlich auch hier wieder, also es findet sich auch in einem Raum und wir haben auch hier wieder eine beobachtende Gruppe. Jedenfalls eine Person, wohl eine Frau, beobachtet das. Insgesamt steht sie im Zentrum einer Vierergruppe. Die beiden Frauen hinter ihr tuscheln auch, aber sie scheint nicht sehr entsetzt zu sein darüber, was da passiert. Vielleicht ist es die, vielleicht hat sie was damit zu tun, die Auftraggeberin oder so. Sie wird außerdem auch noch begleitet von einem Herrn. Und was hat der da in der Hand? Auch ein Schwert und eine Türkenmütze.
Ja, so eine spitze, bisschen turbanartige Mütze, genau.
Mütze, eigentlich so wie er hier, ganz ähnlich gebunden. Einer der Täter und seine etwas perspektivisch nicht ganz sauber gemalte Hand weist auf diese Szene hin. Also, wenn ich jetzt eine wilde Spekulation, eine Arbeitshypothese mal in den Raum werfen darf, dann
nur zu.
Vielleicht hat sie es in Auftrag gegeben und an jemanden, der mit diesen ausführenden Tätern in Verbindung steht, gekennzeichnet durch eine ähnliche Gesichtsfarbe und Mütze. Und der weist sie darauf hin, dass ihr Auftrag nun gerade dabei ist, erfüllt zu werden. Aber das ist eine Arbeitshypothese, die man ungefähr so bis Minute 60 im Tatort verfolgt, um dann durch eine neue Information auf eine andere Spur zu kommen.
Die Frau gibt tatsächlich, wie Sie gesagt haben, den Auftrag zum Mord.
Cherchez la femme.
Es ist fast die einzige Frau im Bild, die einzige, die wirklich eine Rolle spielt und sie ist böser Gesinnung.
Ja, ja, angesichts des Grauens, das sich da vor ihren Augen abspielt, ist sie recht unbeteiligt, kühl, könnte man den Blick nennen. Gut, wenn das schon reicht, dann gibt es wieder rechts oben, da ist dann ein Kriegerzug, ja, also viele Menschen mit Lanzen, die gegen eine Burg hinziehen. Das sieht man durchs Fenster, sehr klein gezeichnet, perspektivisch ganz richtig.
Ja, sehr interessant und spannend, wie universell diese Bildregie funktioniert, dass das auch im Heute, hier und jetzt noch genau so funktioniert, wie Sie alles genau richtig geschlussfolgert haben, mit diesen Gesten, mit den Fingerzeigen, mit den zugehörigen Kostümen. Dabei handelt es sich tatsächlich um die Auftraggeberin namens Gailana.
Na.
Genau. Und wir haben die Dame auch schon gesehen.
Ja, ja, jetzt natürlich. Jetzt natürlich ergibt es ein Bild jetzt im metaphorischen Sinne. Das ist wohl die Dame, die da von den, von Dämonen fortgetragen wird zur Rache, zur Strafe, zur Sühne. Und der Herr, der mit der Handgeste sie darauf hinweist, dass ihr Auftrag jetzt gerade ausgeführt wird, was hat es mit dem auf sich?
Der ist für das Narrativ im Bild zuständig, eben für diese Vermittlung. Der wird auch quellentechnisch nicht näher beleuchtet, aber...
Aber er ist schon irgendwie von Habitus und von Kleidung her assoziiert mit den Meuchlern,
genau, man erkennt, oder? Die gehören zusammen. Ja. Er hat ja auch schon ein Schwert in seiner Hand, also es wird alles sehr deutlich. Aber Sie waren schon eben auf dem Sprung zu einem weiteren Detail, was auch nicht unwichtig für die Geschichte war.
Ist das dieser Heereszug da?
Genau,
drauf, dieser Heereszug. Den man durchs Bild wieder sieht, durch das Fenster wieder sieht, draußen, ja? Gut, da muss ich passen. Da müssen Sie mir aushelfen.
Da müssen wir kurz pausieren und wir suchen jetzt natürlich weiter. Was macht der Kommissar, wenn er zu Hause oder im Sekretariat, im Kommissariat sitzt? So, er sucht den Grund. Was ist das?
Ah ja, das Motiv.
Das Motiv, genau.
Ist es im Bild zu finden oder gibt es Hinweise auf das Motiv im Bild?
Nein.
Nein. Dann bin ich entlastet und Sie sagen es mir einfach.
Genau, ich hatte deswegen angeknüpft, weil Sie eben den Heereszug entdeckt hatten. Mhm. Und wir haben keine Zeugen, die uns das berichten können, aber wir kennen die Quellen und die damaligen Betrachter dieser Bildtafel, die kannten die Quellen auch. Mhm. Die kannten die Erzählung, diese Vita des heiligen Kilian, das ist der Name des zu Tode gekommenen, des ermordeten Bischofs. Die Betrachter des Altares wussten Kilians Vita, aha, okay, es geht darum. Und da hatten sie eben schon in der anderen Bildtafel entdeckt, dass es noch diesen Herzog gab, Herzog Großberg.
Mhm. Genau.
Erstens sind Gailana und Gutzbert ein Ehepaar und der Herzog verlässt hier im Hintergrund mit seinem Heer das Anwesen. Er verlässt temporär seine Behausung und zieht auf einen Kriegszug und hat angekündigt, er wird danach wieder zurückkommen.
Und sie hat sturmfreie Bude jetzt.
Genau.
Oh, okay.
So, das ist schon mal das erste, sturmfreie Bude. Und dann passiert eben, was passiert. Und das Motiv dafür, das wussten die damaligen Betrachter. Und zwar geht es hier um eine ganz spezielle Beziehung. Gutzbert war mit Gailana verheiratet, diese war aber vorher die Ehefrau seines Bruders, der gestorben ist. Er hat also seine ehemalige Schwägerin geheiratet.
Und das führt zu Bluttaten?
Ursprünglich ist es gar kein Problem gewesen. Wir befinden uns hier in der geschichtlichen Erzählung im 8. Jahrhundert im Ostfränkischen Reich. Da war das gang und gäbe, ganz normal.
Ja.
Auch im sogenannten heidnischen Glauben, im römischen Glauben war dies gang und gäbe. Es diente auch dazu, um einfach das Reich zusammenzuhalten.
Die Sippe.
Die Sippe, genau.
Also es war die Rechnungseinheit war ja damals noch viel mehr als heute. Nicht das Individuum, sondern eben die Dynastie oder der Clan oder die Sippe, wie immer man das nennen möchte.
Genau. Ja. Und jetzt kommt dieser besagte Kilian, ein irischer Wandermönch, und macht sich auf den Weg, das Ostfränkische Reich zu missionieren, geht über die Alpen, eine Audienz beim Papst, lässt sich zum Bischof krönen, kehrt zurück und möchte missionieren.
Mhm.
Kommt an den Hof des Herzogs und sagt ihm, also du musst dich taufen lassen christlich, aber wenn du das machst, dann geht das mit der Schwagerehe nicht.
Das ist mir nicht einleuchtend. Warum?
Dazu können wir gerne die Bibel als die Quelle anführen und würden Sie vielleicht bitten, wenn Sie mögen, dazu zwei Zitate aus der Bibel zu verlesen.
Das 3. Mose 18, 16. Der Herr sprach zu Mose, niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen. Die Scham der Frau deines Bruders sollst du nicht entblößen. Es ist die Scham deines Bruders. Das zweite Zitat, 3. Moses 20, 31. Und wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, ist das abscheulich. Er hat die Scham seines Bruders entblößt. Sie sollen kinderlos bleiben. Warum? Wir hatten doch gerade festgestellt, dass das in eher alten und archaischen Gesellschaften der Stärkung der Sitte dient. Noch dazu, da ja der Bruder in diesem Fall tot ist. Was soll dagegen sprechen aus heutiger Sicht? Ein Bibelzitat. Ist da jemand trittfest? Weiß er oder sie, warum das so ist?
Was da jetzt dahinter steht, weiß ich tatsächlich auch nicht.
Vielleicht war hier dieser Sonderfall, dass der Bruder ja schon tot sein kann, nicht bedacht.
Ja,
und dann
das
hat
ist
so eine allgemeine Regel aufgestellt, dass es
genau.
In der Familie nicht Ärger um die...
Ja, Hände weg von der Frau des Bruders.
Weg von der Frau des Bruders. Und man hat diesen Sonderfall nicht bedacht und hat dann eine Regel aufgestellt, die sich verselbstständigt hat. Aber missionarisch gestimmte Leute legen es dann wörtlich aus und daraus entsteht so manches Unheil.
Richtig, wie in diesem Fall. Kilian kommt und sagt zu Gutzbert, das mit deiner Schwagerehe, das geht jetzt im Christentum leider nicht mehr. Und Gospel sagt, okay, schade, alles klar, ich gehe jetzt noch auf meinen Kriegszug und wenn ich wiederkomme, dann wird die Ehe beendet. Was Gailana weniger gut findet.
Ah.
Und ihre Lösung des Problems ist relativ drastisch,
ja,
wie wir hier in dem Bild sehen können.
Das ist natürlich eine furchtbare Sache, aber man könnte natürlich jetzt fragen, aus heutiger Sicht, was muss der sich auch in fremde Ehen einmischen? Dieser Kilian, genau.
Genau, Kilian.
Ja, also...
Ja, Kilian sich
auswendig gelerntem Zeug auch noch.
Ja, also Kilians Sicht der Dinge ist natürlich, dass er nach Franken kommt, um zu missionieren, um die Heiden zum Christentum zu bewegen. Die anderen beiden, die dabei sind, sind übrigens seine treuen Gefährten Kolonat und Totnan. Ich bin auch immer großer Fan von diesen mittelalterlichen Namen.
Waren das denn nicht schon Christen?
Die haben sich zum Christentum bekehrt, als Kilian sie davon überzeugt hat.
Ach so, vorher waren es Heiden.
Genau. Mhm. Genau, vorher keine Christen gewesen und folglich vorher auch im Recht gewesen.
Gut, also dann hat sie es eigentlich aus Liebe getan, kann man sagen, weil sie den Gospel behalten möchte.
Vielleicht möchte sie den Gospel behalten, vielleicht auch die Stellung. Aber das ist jetzt natürlich reine Spekulation, weil so genau kennen wir die Beweggründe da nicht.
Also
die schriftliche Überlieferung.
Motivationslage.
Ja, also die schriftliche Überlieferung sagt, dass Gailana böse, zornig und eifersüchtig war. Und ihr Name kommt übrigens auch aus dem Germanischen und bedeutet so viel wie wild, ungezähmt. Also ist gar nicht so weit vom heutigen Geil vielleicht entfernt.
Ja.
Ja, sie wird dann nicht so als sympathische Figur dargestellt.
Mhm. Gehen wir doch nochmal zu dieser Sühne, die Gailana ereilt. Dieses Fortgeschlepptwerden von den Dämonen. Also es ist keine weltliche Strafe, die sie zu erwarten hat, sondern irgendeine außerirdische Macht kümmert sich drum.
Genau, oder? Die außerirdische Macht ist natürlich hier, weil es ja eine christliche Erzählung ist, Gott. Das heißt, sie
wird eigentlich. Der schickt zu Dämonen.
Der schickt die Dämonen nicht selbst, aber der Teufel repräsentiert das Böse. Das heißt, sie fällt dem Teufel anheim.
Was hat es denn mit den Tieren hier auf sich, den beiden?
Ja, also die Erzählung ist, dass die drei Bediensteten, also der Koch, der Kastellan und ein nicht näher bezeichneter Dritter, den Auftrag der Gailana umgehend ausführen und die drei Missionare ermorden, dann vergraben sie sie und an der Stelle wird sofort ein Stall errichtet.
Ah, eine Verdeckungstat auch noch.
Genau. Der Herzog kommt zurück, fragt, wo ist Kilian? Und Gailana sagt, ja, der ist nicht mehr da, der ist abgereist.
Dass die Meuchler sich selbst töten und nicht einer irdischen oder himmlischen Strafe. Oder ist es vielleicht die himmlische Strafe, das beißende, schlechte Gewissen?
Es ist nicht der Glaube, sondern die Einsicht, die Quelle spricht davon, dass sie dem Wahn verfallen durch diese Erkenntnis. Und jeder wählt da seine eigene Form, sich zu richten. Aber Ilke hat es auch schon gesagt, das ist natürlich ein bisschen ironisch oder sarkastisch. Und das ist ganz häufig bei Höllenbestrafungen auch so, dass man auf diese Art und Weise bestraft wird, in der man selbst in der Welt gesündigt hat. Und so ist es hier bei dem Koch auch leicht verwandt, dass er sich eben selbst aufisst.
Ja, damit haben Sie als Kommissar den Fall gelöst, auch ohne unsere Hilfe größtenteils. Sie haben die richtigen Schlussfolgerungen gezogen.
Ja, ein paar Mal musste ich schon wild raten, da war ich dann schon froh, dass Sie mich...
Aber Sie haben richtig geraten.
Gut, okay, Dankeschön.
Es war ein sehr tolles Experiment. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das mitgemacht haben. Wir wussten selber nicht, was auf uns zukommt und wie und ob es klappt. Aber es hat wirklich genau so geklappt, Ilka, wie wir uns es gedacht und erhofft haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, ja, vielen Dank.
Dann freut es mich. Vielen Dank auch Ihnen.
Die beiden Altargemälde zum Martyrium des heiligen Kilian sind gerade in der Ausstellung Kunst- und Kapitalverbrechen zu sehen im Bayerischen Nationalmuseum. Diese Ausstellung könnt ihr euch noch bis zum 1. August 2021 anschauen. Und danach gehen sie wieder nach Würzburg in das Museum für Franken.
Die nächste Folge gibt es wieder mit mir. Wir werden einen Ausflug nach Nürnberg unternehmen. Dort erfahrt ihr den Unterschied zwischen sporadischem Vandalismus und taktischem Vandalismus. Im Mittelpunkt steht eine Skulptur, auf die sogar geschossen wurde. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.